Meine Damen, meine Herren, ein Museum der Größenordnung des Mönchengladbacher Instituts, zu dem noch in einer provisorischen Unterkunft wie hier, hat sich mit dieser Ausstellung, so glaube ich, sehr viel zugemutet. Insbesondere auch noch in diesem Jahr, dass bereits einige aufwendigere Ausstellungen in diesem Haus sah. Zuletzt während des Sommers die Präsentation der Naherwerbungen aus 1969 bis 1972, die wegen der räumlichen Enge auf zwei Ausstellungen verteilt werden musste. Dennoch haben wir uns bemüht, auch noch diese Ausstellung zu bringen. Zum einen war das Ausstellungsvorhaben lange genug in der Diskussion und Planung. Sammler und Kenner der Materie hatten aktiven Anteil daran. Die Sache war eben, wie man so sagt, reif und sie aufzuschieben hätte nichts mehr gebracht. Zum anderen lag das Thema, wie man ebenso schön sagt, in der Luft. Der Konstruktivismus des zweiten und dritten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts und alle ihm verwandten Tendenzen haben heute eine Aufmerksamkeit gefunden, wie sie wahrscheinlich in dieser Breite nicht einmal in den Entstehungsjahren selbst anzutreffen war. Und das nicht nur aus historischer Neugier oder durch Gewöhnung oder endlich gewonnener Hoffähigkeit, die immer noch einer Kunst, die in ihrer eigenen Zeit nicht die ihr gebührende Resonanz fand, später ein applaudierendes Publikum sicherte. Vielmehr haben auch die Künstler von heute erkannt, was sie, selbst ohne direkte Anleihen bei ihm zu machen, der Vorarbeit des Konstruktivismus verdanken. Und zwar nicht nur die, die sich etwa einer neuen konkreten Kunst zugehörig fühlen, ebenso auch die, deren Werk formal keinerlei Beziehungen zum Konstruktivismus, zu Geometrischem aufzuweisen scheint. Sinn und Ziel unserer Ausstellung ist es nun nicht, mit großformatigen und repräsentativen Bildern das Gedächtnis an die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts und an die großen und bekannten Namen konstruktivistischen Schaffens zu feiern. Zugegeben, unser Haus hätte sich eine solche Schaustellung allein schon aus finanziellen Gründen nicht leisten können. Es ist aber nicht die Ausrede des Fuchs, dem die Trauben zu hoch hängen, wenn das Anliegen der Ausstellung damit bezeichnet wird, zunächst einmal eine möglichst breite Information liefern zu wollen. Gerade sie scheint im Augenblick und angesichts des großen allgemeinen Interesses von besonderem Nutzen. Es ist ja nicht damit getan, Vorstellungen, die sich an Begriffe und Namen wie Konstruktivismus, Suprematismus, Style oder Bauhaus sowieso schon ziemlich festknüpfen, noch zu verfestigen. Eher scheint es angebracht, sie zu weiten und sie in einen größeren Rahmen zu spannen, der Platz für Korrekturen, neue Aspekte und Querverbindungen bietet. Im Sinne dieser unserer Informationsabsicht gewinnt eben auch die Anzahl der Exponate und die der vertretenen Künstler eine Bedeutung. 200 Arbeiten von insgesamt 72 Autoren konnten zusammengetragen werden. Gemälde, Skulpturen, Aquarelle, Gouachen, Collagen, Zeichnungen und Druckgrafik. Darunter auch eine Reihe der eben angesprochenen sogenannten repräsentativen Stücke, etwa von Mondrian, Kandinsky, Vordenberger Gildewacht, van Doesburg oder Bauer. Aber sie haben in unserem Zusammenhang einen anderen Stellenwert als den der feierlichen Präsentation. Es kommt der Ausstellung, wie gesagt, eben darauf an, die konstruktivistischen Tendenzen der Zeit von 1915 bis 1930, die Festlegung ist hier nach vorne wie hinten nicht sklavisch gemeint, es kommt der Ausstellung darauf an, die konstruktivistischen Tendenzen der Zeit, der genannten Zeit, in einen Rahmen zu spannen, der Bewegungsfreiheit für möglichst viele neue Überlegungen und Einsichten lässt. Das ist zumindest angestrebt. Von der Möglichkeit einer umfassenden Aufarbeitung des Konstruktivismus in dieser Ausstellung kann natürlich nicht gesprochen werden. Es fehlt der eine oder der andere Künstler, trotz der großen Zahl, der eigentlich zum Thema gehört hätte, etwa Puni oder Magnelli. Es fehlen fast immer Entwicklungsreihen im Werk des einzelnen Künstlers, die seine Position und Bedeutung hätten weiter verdeutlichen können. Ein Großteil der Künstler ist eben nur mit je einer Arbeit, meist allerdings, möchte ich meinen, bezeichnenden, vertreten. Was aber praktisch ganz fehlt, ist ein wissenschaftlich-dokumentarischer Apparat, der für eine umfassende Aufarbeitung unerlässlich wäre. Hier zeigen sich dann eben auch die Grenzen, die einem Institut wie dem unsrigen gezogen sind, sowohl personelle wie räumliche wie finanzielle. Wir müssen uns also auf den Versuch bescheiden. Ich meine jedoch, dass es ein Versuch ist, um den es sich lohnt. Die Sympathie und Hilfsbereitschaft, die unserem Unterfangen von allen Seiten entgegengebracht wurden, bestätigen mich in meiner Auffassung. Insgesamt 18 Privatsammler unterstützten uns mit Leihgaben, darunter einige mit recht erheblichen Beständen. So erhielten wir zum Beispiel aus einer einzigen rheinischen Privatsammlung mehr als 50 Exponate. Die Leihgeber möchten zum Teil nicht namentlich besonders erwähnt werden. Gestatten Sie, wenn ich daher meinen Dank an dieser Stelle in Respektierung des Wunsches vieler auch ganz allgemein halte. Die Leihgeber zeigten nicht nur Entgegenkommen bei der Hergabe ihres Besitzes. Sie unterstützten uns auch mit zahlreichen Hinweisen auf Künstler und Kollektionen, wo noch fehlende Arbeiten aufzufinden seien. Es entwickelte sich eine, so möchte ich glauben, echte Zusammenarbeit zwischen Sammlern und Museum. Und gerade auch dafür möchte ich besonders danken. Das Ausstellungsgut wurde ausschließlich aus Privatsammlungen zusammengetragen. Leihgaben aus Museen zu erhalten, ist im Allgemeinen deshalb schon schwieriger, weil sie der Darbietung ihres Besitzes im eigenen Haus natürlich an erster Stelle verpflichtet sind. Aber bei unserem Vorhaben hätten Museen auch aus anderen Gründen längst nicht so umfangreich helfen können wie die privaten Kollektionäre. Die deutschen Museen sind nämlich im Allgemeinen nicht überreich an Beständen konstruktivistischer Tendenz. Alexander Dorner in Hannover hatte schon früher eine Ausnahme gebildet. Heute sind es einige der großen Institute. Doch da dominiert dann mehr das repräsentative Werk im eben gemeinten Sinne, weniger die Fülle des Bezeichnenden oder gar noch auf Entdeckung Harrenden. Weniger das Umland, durch das die Kernlandschaft erst zu einer solchen wird. Wenn wir nach Gründen suchen, warum eigentlich der Konstruktivismus so spät öffentliche Anerkennung fand, werden wir, sicherlich nicht an erster Stelle, aber doch mindestens unter anderem, nicht übersehen dürfen, dass diese Kunst von links kam. Sie war weitgehend eine künstlerische Revolution vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen. Sofern es nicht die zeitgenössischen Manifeste und Aussagen der Künstler selbst schon deutlich genug machen, bezeugen es die aus materialistischen Konzepten resultierenden Werke. Wenn der Konstruktivismus in den 30er Jahren in Deutschland in diffamierender Absicht als bolschewistische Kunst hingestellt wurde, war daran zumindest das wahr, dass ein Großteil seiner frühesten Innovatoren aus Russland kam und dass sie oft Sympathisanten, einige auch Zugehörige der Bolschewiki waren. Dass diese Zugehörigkeit weitgehend auf einem Missverständnis beruhte, stellte sich dann spätestens Anfang der 30er Jahre und für viele der Künstler erschreckend heraus. Man kann heute nur wünschen, dass der Konstruktivismus im Nachhinein nun nicht unter die Räder eines anderen Missverständnisses gerät. Die zeitliche Distanz drängt den revolutionären Charakter schon heute zugunsten eines unverbindlichen Ästhetizismus in den Hintergrund. Ich sehe dort in der Beurteilung eine Gefahr. Wie ein flüchtiger Blick auf den Namen, auf Namen und Herkunft der in dieser Ausstellung vereinigten Künstler sofort erkennen lässt, die Zusammenstellung, so wie sie hier ist, kann immerhin als einigermaßen repräsentativ gelten, war die Großzahl der Künstler in osteuropäischen Ländern beheimatet. Von den 72 Ausgestellten rund 30. Die nächstgrößere Gruppe bilden die Deutschen, gefolgt von den Niederländern. Ich ziele hier nicht auf den Proporz der Personalpässe, aber zum Beispiel auf eine Wahrnehmung, die sich dem Auge eigentlich schnell erschließt. Der Konstruktivismus kann eine gewisse Verwandtschaft zur Ikone nicht verleugnen. Zu erklären ist das einerseits aus der osteuropäischen Quelle des Konstruktivismus, auch seine westeuropäischen Vertreter ließen sich wenigstens zum Teil dadurch beeinflussen, zum anderen aus seinem Grundkonzept, das letztlich eine Spiritualisierung des Materialismus darstellt. Und zwar im Sinne einer Transponierung von Physik in Metaphysik und umgekehrt. Und gerade das spannungsgeladene Verhältnis von realem und irrealem Sein hat wohl nirgendwo eklatanteren Niederschlag in der abendländischen Kunstgeschichte gefunden als gerade in der Ikone. Subjektive Gefühle und Wahrheiten haben in ihr kaum einen Platz. Dagegen geht es bei ihr mehr um Seinsidentität von Dargestelltem und Darstellung, um Objektivierungen im wörtlichsten Verstand des Wortes. Um solche Identitätsfragen kreist auch der Konstruktivismus. Auch er strebt Deckungsgleichheit von Darstellung und Dargestelltem an. Ein Quadrat ist sowohl ein Quadrat, wie es eben auch ein Quadrat darstellt. Und so sehr es dem philosophischen Materialismus vielleicht nicht ins orthodoxe Konzept passt, hier ist nichts anderes am Werk als der Versuch, Physik mit Metaphysik zur Deckung zu bringen. Welt mit Anschauung von Welt mit Weltanschauung. Und weil es darum geht, bleibt auch das anscheinend simple Quadrat im Rahmen der, weiß Gott, nicht simplen Kunst, der es immer noch darum ging, nicht eine oberflächliche Dekoration, nicht unverbindlicher Ästhetizismus zu sein, sondern sich im Einklang mit der Wirklichkeit, der Wahrheit zu befinden. Wenn der Konstruktivismus auf der einen Seite eine Art von Entmythologisierung darstellt, betreibt er gleichzeitig auf der anderen Seite eine neue Mythologie, und zwar zwangsläufig. Der gemessen an den großen geschichtlichen Abläufen nur geringe zeitliche Abstand lässt uns das bereits heute erkennen. Der Konstruktivismus hatte seine Vorläuferschaft im Kubismus und Futurismus teilweise und seine ungefähre Zeitgenössigkeit mit dem Dadaismus. Die Maschinenkunst eines Tatlin ist daher in der Tat nicht sehr weit entfernt von der Kunst eines landläufig unter dem Dadaismus rangierenden Schwitters, dessen Formalkonzepte hinwiederum wesentlich konstruktivistische Züge tragen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an seinen Märzbau. Überhaupt hatten Dadaismus und Konstruktivismus viele Berührungspunkte. Für beide war das Kunstobjekt ein konkretes. Beim einen als geometrische Konstruktion, die nicht auf eine andere Gegenständlichkeit als auf sich selbst verweist, beim anderen als für sich selbst stehende materiale Präsenz. Aus diesem Grunde sind dem Dadaismus geometrische Ordnungsprinzipien und dem Konstruktivismus das Materialbild und die Collage nicht fremd. Und dass sich auch die Künstler nicht fremd waren, sei nur am Rande erwähnt. So machte zum Beispiel van Doesburg 1922 mit Schwitters seine Dada-Tournee durch Holland und Husser war 1920 in Paris bei den Excursions et Visites Dada mit Aragon, Breton, Zara und Picabia mit von der Partie. Auch Herwart Walden in Berlin war ein gemeinsamer Treffpunkt. Berlin spielte überhaupt eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Konstruktivismus. So war zum Beispiel 1922 fast die ganze osteuropäische Avantgarde, wenigstens zeitweilig, dort beisammen. Warum gerade in Berlin, warum nicht in Paris, das zu diesem Zeitpunkt, im Gegensatz zu heute, noch Anspruch als Weltmetropole der Kunst erheben konnte. Zweifellos lag Berlin zwischen Ost und West geografisch günstig als Drehscheibe für eine Kunst, die wesentliche Anregungen aus dem Osten erhielt. Aber ob nicht auch die politische Orientierung der Künstler zu der zentralen Bedeutung Berlins beitrug? Immerhin war Lenin noch der Ansicht, dass die Weltrevolution nur über Berlin ginge. War es da nicht, daher nicht auch für die Kunstrevolutionäre, wahrscheinlich natürlich ganz unbewusst, heimliche Hauptstadt, von der aus letztlich das Ziel anzugehen war? Geblieben sind sie fast alle nicht in Berlin. Enttäuschte politische wie künstlerische Hoffnungen, so kann man fragen. Das Deutschland der beginnenden 30er Jahre hatte jedenfalls, wie allgemein bekannt, kein Klima für sie, das einem Entwurf des Anspruchs des Konstruktivismus hätte günstig sein können. Aber ein solches Klima herrschte ja auch nicht in Russland. Ich erwähnte schon eben das für viele Künstler tragische Missverständnis. Letztlich waren sie auf der ganzen Linie im Stich gelassen. Und da bewährte sich als Domizil für manche dann noch wieder Paris, das immer noch wie ein Schwamm aufzusaugen und festzuhalten in der Lage war. Aber es waren nicht nur äußere Schwierigkeiten, die die Stoßkraft des Konstruktivismus wieder zurücknahmen. Auch die Forderung an sich selbst, der hohe geistige Anspruch, waren auf Dauer nur schwer durchzuhalten. Schon in den 20er Jahren waren einige Künstler ausgeschert. Und zwar meist in eine gegenständliche Kunst, die als neue Sachlichkeit wie ein Auffangbecken dafür bereitstand. Später, meist nach dem Krieg erst, erfolgten auch wieder Rückbesinnungen. Und ein Teil der Künstler hatte aber auch durchgehalten und konnte das doch recht hart erkämpfte Ideengut weiterreichen. Nicht zur Nachahmung, wie ich meine, sondern zur Entwicklung. Ich habe hier den Begriff Konstruktivismus nahezu fahrlässig unkritisch gebraucht. Ich bin mir dessen bewusst. Die Künstler der angesprochenen Zeit würden das wahrscheinlich unverzeihlich finden. Denn es ging ihnen ja auch unter anderem um Namen und Begriffe. Meine Kenntnis der Sachverhalte reicht allerdings nicht aus, hier den Richter spielen zu wollen. Mit dem Wort Konstruktivismus will ich daher nicht mehr ansprechen als das, was sich dem Auge unmittelbar und sofort als Klammer der Arbeiten erschließt und als Klammer, die die Exponate dieser Ausstellung zusammenhält. Die geometrischen Bild- und Konstruktionselemente. Dass man nach Suprematismus, Konstruktivismus, geometrischer Abstraktion, nach Style und Bauhaus unterscheiden kann und sicherlich oft auch muss, sei dabei nicht übersehen. Dass Schwitters zum Beispiel sicherlich im strengen Sinne des Wortes kein Konstruktivist ist, ebenso Schlemmer nicht. Dass Larionovs Arbeiten um 1910 viel zu früh liegen, um bereits den Begriff Konstruktivismus bemühen zu können. Und dass Buchholz expressis verbis in einem Brief an mich feststellt, mit den Konstruktivisten nichts zu tun zu haben, bleibt aber respektiert, wenn als Klammer das gilt, was sich dem Auge aufdrängt. Meine Damen und Herren, ein paar Mitteilungen zur Ausstellung, ein wenig Fakten und Interpretation und einige Fragezeichen konnte ich Ihnen hier vorbringen. Zu weniges, zu zufälliges, das, so wie es hier gesagt wurde, den konstruktivistischen Tendenzen und ihrer Vielschichtigkeit sicherlich nicht annähernd gerecht wird. Jenseits der Fülle des eventuell objektiv Mitteilbaren bleibt zudem immer ein großer subjektiver Rest. Wie in jeder Ausstellung sind sie auch hier letztlich selber gefordert. Anknüpfend daran und diese Einführung schließend, möchte ich noch kurz auf den Titel der Ausstellung zu sprechen kommen. Er ist nicht meine eigene Erfindung. Er war ein Ergebnis der zu Anfang genannten Zusammenarbeit von Leihgebern und Museum. Genau, es war der Einfall von Herrn Dr. Luther, mir übermittelt durch Herrn Etzold. Als Einfall vielleicht ein ebenso subjektiver Rest, gemessen an dem so objektiv erscheinenden Wort Konstruktivismus. Doch das, was da möglicherweise subjektiv formuliert ist, fand jedenfalls seitens des Museums spontane Zustimmung und Resonanz. Der Titel formuliert einen gewissen Widerspruch, nähert sich nahezu einer Contradictio in adjecto. Unter rational verstehen wir gemeinhin eine konsequent vom Verstand diktierte und entsprechend sich äußernde praktische Verhaltensweise. In der Philosophie gelten daher unter anderem der historische Materialismus, in seinem Gefolge der Marxismus, der Positivismus und Pragmatismus als rationale Denkweisen. Die Spekulation hingegen beinhaltet üblicherweise jedoch den Versuch, rein gedanklich zu einer Erkenntnis jenseits der Erfahrung liegender Dinge zu gelangen, sowohl die Wahrnehmung als auch überhaupt das Diesseits zu überspringen. Nach Kant ist eine theoretische Erkenntnis dann spekulativ, ich zitiere das, wenn sie auf einen Gegenstand oder solche Begriffe von einem Gegenstand geht, zu welchem man in keiner Erfahrung gelangen kann. Andererseits, Hegel versteht unter Spekulation das von ihm geübte dialektische Denken. Mit ihm mussten sich die Konstruktivisten immerhin noch in etwa in einem Boot befindlich wähnen. Mit Kant eigentlich nicht. Und dennoch scheint Kants Vorstellung von Spekulation eher auf sie zuzutreffen als die Hegels. Dafür spricht das schon mehrfach bemühte Missverständnis, das nun nachweislich Geschichte geworden ist und das die Diskrepanz zwischen wirklichem und der handfestem Pragmatismus und vermeintlichem Konsensus sowohl mit dem rationalen marxistisch-materialistischer Prägung wie auch mit dem spekulativen Hegelscher Interpretation signalisiert. Genau diesen Sachverhalt wollte ich anklingen lassen, wenn ich eben davon sprach, dass der Konstruktivismus mit der Entmythologisierung letztlich eine neue Mythologie betreibt, der Physik eine Metaphysik zugrunde zu legen, das Reale mit dem Irrealen zu versöhnen, Welt mit Weltanschauung in Einklang zu bringen und Identität von Darstellung und Dargestelltem zu erreichen, und schließlich die Spiritualisierung des Materialismus zu bewältigen versucht. Alles das schien mir in dem, ich wiederhole, nicht von mir selbst gefundenen Titel angerissen. Ein subjektiver Rest wiederum. In diesem Sinne übergebe ich Ihnen die Ausstellung und lade Sie anschließend noch zu einem Glas Wein ein. Dankeschön.